Lieben Freunde, freue ich mich mal wieder hier im Weiglerhaus zu sein. Ich bin da immer in etwas schwierigen Lage, wenn man so eine einzelne Bibelstunde hat, dass man furchtbar lange überlegen, was bespricht man denn da. Das ist so angenehm, wenn man fast Fortlaufendes hat, nicht? Und nun habe ich eine Entdeckung gemacht. Das ist ein Wort im Römerbrief, das habe ich also unendlich oft gelesen. Denken Sie, ich lese jedes Jahr einmal die Bibel für mich durch. Wie oft habe ich das gelesen? Aber ich bin jetzt erst durch eine besondere Aufgabe draufgestoßen, mich mit dem Wort zu beschäftigen. Und das möchte ich Ihnen auslegen. Aber ich habe richtig ein bisschen Angst, ob es gut geht. Ich will es versuchen. Das steht Römer 6 von Vers 6 bis 10. Römer 6 im Neuen Testament, Seite 180. Dieweil wir wissen, fängt mitten im Satz an, dass unser alter Mensch samt Christus gekreuzigt ist, auf dass er sündliche Leib aufhöre, dass wir hinfort der Sünde nicht dienen. Denn wer gestorben ist, der ist, heißt wörtlich, fertig mit der Sünde. Sind wir aber mit Christus gestorben, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Und wissen, dass Christus von den Toten erweckt hinfort nicht stirbt. Der Tod wird hinfort über ihn nicht herrschen. Denn was er gestorben ist, ist er der Sünde gestorben zu einem Mal. Was er aber lebt, das lebt er Gott. Meine Freunde, seit ich keine Gemeindearbeit mehr habe, hat sich so mein Blickfeld völlig verändert. Nicht? Jeden Sonntag hat man irgendeine Festpredigt, so letzten Sonntag in Hagen, Fest der evangelischen Gesellschaft, so ein paar tausend Menschen oder in Sonntag früher, wo war es da, ich weiß nicht. Aber man kommt gar nicht mehr so wie früher mit den Jungen so im Alter zusammen. Und dann habe ich mein Licht und Leben und da kommen von allen Seiten nun Briefe, die mich beschimpfen oder die zustimmen, aber die jedenfalls sehr aufregend sind. Und da höre ich nun so in so Vorträgen, die ich so mit anhören muss, und in diesen Briefen unablässig, so dass mir geradezu, also nicht mehr anzuhören ist, das Wort vom modernen Menschen. Das ist ja am Kirchentag in Köln offenbar geradezu totgeritten worden, nicht? Der moderne Mensch. Der moderne Mensch, den wir ganz anders ansprechen müssen. Der moderne Mensch, das ist also ein fantastisches Fabelwesen, skeptisch, gut, böse und so weiter. Der moderne Mensch, möchte ich Ihnen mal sagen, ist schon seit langem total überholt. Der moderne Mensch ist eine ganz alte Geschichte, nicht? Das ist wie wenn einem im Opel P4 käme und den ausgeben wollte fürs neueste Erzeugnis aller Autoindustrie und entdecken müsse, es ja längst überholt, Mensch. So ist der moderne Mensch total überholt. Seitdem nämlich der Sohn Gottes Mensch wurde, ist uns deutlich gemacht worden, was wirklich ein neuer Mensch ist. Der moderne Mensch ist ja gar nichts Neues. Ist ja im Grunde genau derselbe Mensch seit Jahrhunderten, der ist überholt. Der neue Mensch wird uns wirklich erst gezeigt im fleischgewordenen Sohn Gottes, im Herrn Jesus. Hier finde ich also ein, dass ich mal so sage, einen wirklich neuen, einen modernen Menschen. Darf ich es nochmal eben skizzieren? Denken Sie mal, so ein Bild Jesu vor ihren Augen eben umreißen. Wie klar stand der mit Gott? Welche Selbstverständlichkeit kann er sagen, was ich sehe den Vater tun, das tut gleichermaßen der Sohn auch. Völlig klar mit Gott. Wie gewiss war er seines Weges. Ich sehe um mich rum und selber geht mir so immer wieder Menschen, die unsicher sind in ihrem Weg. Soll man es so machen, so machen. Wie war Jesus seines Weges in jeder Sekunde gewiss? Als er Teufel ihn aus der Bahn bringen will in der Versuchungsgeschichte, da wehrt er das ab in völliger Gewissheit, wie sein Weg geht, Kreuz, Auferstehung, Himmelfahrt. Wie liebevoll war Jesus? So möchte man sein, ne? So möchte man sein. Das packt mich immer die Geschichte von dem Aussätzigen, den er ihn heilt, anrührte. Zum Entsetzen der Menschen, dieses ekelhafte, nicht diese schreckliche Krankheit, den fasst er an. Da ist eine Barmherzigkeit drin, eine Liebe in diesem Heiland. Und ich hoffe, die haben sie in ihrem eigenen Leben schon erfahren. Und nun, Menschen, die heute lieb sind, die sind am meisten ein bisschen weichlich, die kann man überrollen. Aber das ist ja Jesus, der so liebevoll ist, zugleich so fantastisch vollmächtig ist. Da denke ich an die Geschichte von der Tempelaustreibung, nicht? Da nimmt er Stricke und jagt die Wächter aus dem Tempel. Riesenaufregung. Aber keiner wagt, ihm zu widersprechen. Weder die Tempelpolizei, noch die hohen Priester, noch die Wächter, noch die Taubenkrämer. Er jagt sie hinaus. Die wagen höchstens daher anzukommen und sagen, in welcher Macht tust du das eigentlich? Zeig uns mal deine Vollmacht. Das ist etwas Erstaunliches im Bilde Jesu, die unendliche Liebe, die Kinder an sich sein Herz zieht und eine Vollmacht vor denen, die Mächtigen der Welt also erschrecken, nicht? Und kapitulieren. Ja, und wie rein ist Jesus? Haben Sie mal darüber nachgedacht, dass im Gefolge Jesu Prostituierte liefen, Mädchen aus der Stahlstraße. Und dass nicht in der ganzen Geschichte Jesu auch nur irgendwo das aufkommt, dass man ihm vorwirft, dass da irgendwas wäre. Das ist so eine strahlende Reine. Ich könnte sich kein Pastor erlauben, nicht? So in seinem Gefolge so eine Typen zu haben wie Maria Magdalena. Und das Wort Gerüchte rumging, nicht? Jesus kann das, weil eine solch strahlende Reinheit über ihm liegt, dass keiner wagt, ihm auch in der Beziehung Schmutz nachzuwerfen und er fragen kann, kann mich einer von euch einer Sünde zeigen und keiner wagt es. Ach, und wie gehorsam ist Jesus. Dieses Gebet im Garten Gethsemane. Nicht wie ich will, sondern wie du willst. Wenn wir ganz ehrlich sind, beten wir meistens, Herr, nicht wie du willst, sondern wie ich will. Ja? Wenn wir es auch nicht so klar aussprechen, aber so denken wir es doch. So ist er dem Vater gehorsam. Wissen Sie, das ist der neue Mensch. Ich habe nur mal so ein paar Linien im Bilde Jesu gezeigt. Es gibt eine ergreifende Geschichte, wo das sogar einem Politiker, und die brauchen ja meistens lang, was ganz zu begreifen, nicht? Wo das sogar einem Politiker aufgeht. Ich meine von diesen Dingen, dass Jesus der neue Mensch ist, des Pontius Pilatus. Als Jesus geschmäht, gegeißelt und geschlagen auf das Forum geführt wird, da sagt, das Volk da brüllt, da sagt Pilatus, ecce homo, seht, das ist ein Mensch. Das ist ein Mensch. Er ist, so heißt es wirklich, das ist ein Mensch. Dass ein Pilatus einmal aufgeht, ja, das ist der Mensch, wie wir sein sollten. Und ich glaube, das wird jeder Weltmensch vor dem Bilde Jesu sagen. So sollten wir sein, nicht? So rein und so liebevoll und doch so geistlich vollmächtig, Vater ganz gehorsam und klar vom lebendigen Gott und so wahrhaftig, so sollte man sein. Das spricht Pilatus da aus, seht, was ein Mensch. Ich habe immer so das Gefühl, dass wenn Pilatus sagen wollte, ich habe Wölfe und Bären und Pfauen und Affen in Menschengestalt gesehen. Aber ich sehe zum ersten Mal einen wirklichen Menschen. Und sehen Sie, darum ist der moderne Mensch mit seinem Riesengeschrei im Grunde überholt, nicht? Er gleicht ja in seinem Charakterwesen doch eher dem Pilatus als Jesus. Hier ist der wirklich neue Mensch, in Jesus. Und wenn Pilatus sagt, so sollte man sein, dann sage ich, Christenleute, Kinder Gottes, die sagen noch ein bisschen mehr. Die sagen nicht, so sollte man sein, sondern sie sagen, so möchte ich gern sein. möchten Sie nicht gern Jesus ähnlich sein? Herr, wie oft ich das hören müssen, und das will nun Pastor sein, und Sie wollen Pastor sein, denke ich, ja. Man sollte Jesus ähnlich sein, ich möchte es gerne. Und ich darf, glaube ich, unterstellen, dass Sie das auch gerne wären. Dem Herrn Jesus ähnlicher. Der neue Mensch, der müsste an uns doch sichtbar werden. Und sehen Sie, wie das möglich wird. Wie etwas davon möglich wird, dass wir Jesus ähnlich werden, dass wir neue Menschen werden, davon spricht dieser schwere Text aus dem Römerbrief. Er gibt uns gleichsam Anweisungen zur Heiligung unseres Lebens. Jetzt habe ich einen biblischen Ausdruck gebraucht, nicht? Er gibt uns Anweisungen zur Heiligung unseres Lebens. Ich sage gleich drei Dinge dazu an unseres Textes, ich möchte bloß noch vorausschieben. Das also kein Text für Leute, sehen Sie, wollen Sie mal eben reingucken, 6 Vers 1, was sollen wir hierzu sagen? Sollen wir in der Sünde beharren? Vers 2, das sei ferne. Sollten hier Leute sitzen, die in einer ganz bestimmten Sünde beharren wollen? Also für die ist das jetzt nichts. Nee, die dürfen ihre Ohren zuklappen und fertig. Das ist auch kein Text für Leute, die selbstgerecht sind und sagen, hier ist das Wort Sünder mit Selbstverständlichkeit geworden. Ich bin kein Sünder. Ich bin recht. Für die ist auch kein Text. Das ist ein Text für Kinder Gottes, die um ihre Verlorenheit wissen und gern geheiligt werden wollen. Wenn ihr also ein Selbstgerechter sitzt, der sagt, habe ich gar nicht nötig, ich bin schon gut. Für den ist kein Text. Den möchte ich bloß eben in Klammern sagen, wenn hier so jemand sitzt, der sagt, ich bin gut. Wir sind nicht Sünder, weil wir Sünde tun oder getan haben, sondern weil wir Sünder sind, tun wir Sünde. Als Sünder werden wir geboren, sagt die Bibel. Wir sind fern von Gott geboren. Wir sind, ja, ich kann es nur so ausdrücken, als Kinder Adams geboren. Wir sind als Verlorene geboren, wir können nur noch gerettet werden. Kann ich sagen, der hat mehr Sünde getan als ich, das ist ein größerer Sünder. Sondern wir sind alle Sünder, weil wir Sünder sind, darum tun wir Sünde, nicht? Weil von Natur welche sind, ist das deutlich. Weil unsere Anlage böse ist vor Gott. Also für Selbstgerechte ist das kein Text. Ist es klar? Ich rede jetzt also mit Kindern Gottes, und so darf ich, glaube ich, in der Bibelstunde uns doch ein bisschen ansprechen, den größten Teil, mit Leuten, die den Herrn Jesus kennen und lieb haben und die gerne ein geheiligtes Leben haben möchten. Die vielleicht traurig mal sind, dass sie im Alltag so anders sind, als in der Bibelstunde sind. Und jetzt möchte ich drei Dinge dazu sagen. Das erste ist dies. Wie bekomme ich ein geheiligtes Leben? Erstens, nicht durch eine Willensanstrengung. Nicht durch eine Willensanstrengung. Aber sei in meinem Leben mich gemüht, mit mir selber fertig zu werden, nicht? Und bin keinen Schritt weitergekommen. Keinen Schritt. Ein geheiligtes Leben kriegt man also nicht durch eine Willensanstrengung. Lassen Sie mich es mal deutlich machen. Das ist ein Bild, das ein Theologe mal gebraucht hat, das ich vor einiger Zeit las. Da sagt er, in der Geschichte von Kain, die kennen Sie doch, sein Bruder erschlug, nicht? Da warnt ihn Gott vorher. Da sagt der Kain, bei dir ruht die Sünde vor der Tür. Die Sünde vor der Tür. Bei uns allen ruht die Sünde. Hochmut und Streit und Gottlosigkeit und Unreinigkeit ruht vor der Tür. Jetzt finde ich, die ruht bei mir gar nicht vor der Tür, sondern die haut die Tür rein und drängt herein. Und nun stellen wir uns die Heiligung so vor, dass wir sagen, holle, die kommt, da kommt ein frecher Kerl die Tür rein, wir wollen rausdrängen, nicht? Ich möchte heilig sein, hier soll Jesus wohnen. Und dann drängen wir die Sünde vor der Tür, ruht raus. Und die drückt aber rein und da gibt es eine wilde Rauferei, nicht? Und das nennt die Bibel gesetzliches Wesen. Eine wilde Rauferei, wo man diese Sünde, die vor der Tür riecht, die ich rausdrücken will. Und sie ist stärker. Sie ist viel stärker. Sie drückt rein. Natürlich unterliegen wir dem Streit. Denn mal so gesagt, wie sollte ein Sünder gut sein können? Ich bin als Sünder geboren. Wie sollte ich gut sein können? Die Bibel braucht mal das Bild, kann auch ein Moor seine Farbe wechseln? Was meinen Sie, wenn in Amerika Leute weiße würden, wenn ein Moor seine Farbe wechseln könnte, nicht? Die wollen ja weiß werden, wie wir braun werden wollen, nicht? Das ist ja komisch in der Welt. Kann auch ein Moor seine Farbe wechseln? Oder ein Panther seine Flecken? Ein Panther ist ein gestreiftes Fell. Das kann er nicht ändern, das gehört zu ihm. Und so gehört die Sünde zu mir. Wie sollte ich mit meiner eigenen Anstrengung... Gut, ich habe immer so lachen müssen, wenn Leute mich mal fragen, wie ich noch Jugendpfarrer war. Erleben sie, dass Jungen sich ändern? Oder das so pädagogische Art, du musst dich ändern, mein Junge. Da muss ich mal lachen. Das möchte ich mal sehen, wenn sich einer ändert. Das ist wie ein Münchhauser, der sich am eigenen Schopf aus dem Sumpf zieht, nicht? Kann auch ein Moor seine Farbe wechseln? Alle unsere Willensanstrengung kann uns nicht zu heiligen Leuten machen, zu Jesus nehmen. Und doch, sehen Sie, kann sich der natürliche Mensch, auch der christliche Mensch, eigentlich keinen anderen Weg vorstellen, um heilig zu werden, um Jesus ähnlich zu werden, als dass man sagt, gut, jetzt will ich gut werden und rein und lieb und brav und tüchtig, als den Weg, wie die Bibel sagt, des Gesetzes. Man kann sich keinen anderen Weg vorstellen. Bin ich zu schwer? Komm noch mit. Gut. Seht, als an Pfingstag der Petrus gewaltig predigt, da ging es ihm durchs Herz. Und da sagten die Leute, ihr männerlieben Brüder, was sollen wir tun? Nicht, das ist die erste Frage. Wir müssen was tun. Was sollen wir tun? Und hätte der Petrus sagen können, jetzt ändert euer Leben nicht und werdet die Lügner werden brav, so wie Johannes noch gepredigt hat, das Gesetz. Als der Apostel Paulus noch ein Verfolger war und er nach Damaskus zieht, da begegnet ihm Jesus auf dem Wege und da stürzt er zu Boden und der Herr fragt, was verfolgst du mich, Saul? Und da sagt Saul mit Zittern und Zagen, was soll ich tun? Nicht, was soll ich tun? Jetzt muss es getan werden. Und alle Religionen geben darauf die Antwort, du musst das tun, das tun, das tun, das tun. Als der Kerkermeister in Philippi den Paulus gefangen hielt, da gab es ein Erdbeben, Gott schlug das Gefängnis zusammen und die Gefangenen wurden frei. Und da kriegt der Kerkermeister einen Schreck, er spürt die Hand Gottes und stürzt zu Paulus und sagt, ich habe die Hand Gottes gespürt, ihr Männer, was soll ich tun, dass ich errettet werde? Soll ich tun, ne? Und wir müssen mal darauf achten, dass all die Leute auf die Frage, was soll ich tun, die Antwort kriegen, gar nichts sollst du tun. Der Herr Jesus hat schon alles für dich getan. Ja, er hat mich erkauft, meine Sünden vergeben. Er hat auch deine Heiligung schon getan. Das hat unser Text. Du, da wird mit dieser Antwort, glaub an Herrn Jesus Christus, alle menschliche Anstrengungen zur Verheiligung unseres Lebens weggewischt. Ne? Wird weggewischt. Gib keine Ratschläge, was wir tun sollen, um geheiligtes Leben zu kriegen. Wird weggewischt. Glaub an den Herrn Jesus Christus. So, das war's erste. Wenn ich also Jesus ähnlich werden will, dann helfen keine menschlichen Willensanstrengungen. Das ist das Erste. Jetzt kommt das Zweite. Heiligung durch den Glauben. Oh Herr, jetzt hilf mir, dass ich das klar machen kann hier. Ich habe selber kaum fassen können, was hier steht, nicht? Und das soll ich jetzt predigen. Heiligung durch das Kreuz Jesu Christi, durch den Glauben ans Kreuz Jesu. Sehen Sie, hier ist eine unerhörte Botschaft gesagt. Die ist mir, wie gesagt, auch erst jetzt ganz neu aufgegangen. Habe ich auch so noch gar nicht verstanden gehabt. Und trotzdem, ich schon ein alter Kerl bin. Glaube, dass du mit Jesus gestorben und gekreuzigt bist. Glaube, dass du mit Jesus gestorben und gekreuzigt bist. Bitte wollen Sie mal reingucken, das steht da. Also wenn wir die Bibel ernst nehmen wollen, müssen wir es mal glauben. Vers 6, weil wir wissen, dass unser alter Mensch mit ihm gekreuzigt ist. Vers 8, sind wir mit Christus gestorben? Und Sie können das ganze 8. Kapitel durchsehen, das kommt immer wieder neu vor. Vers 4, wir sind mit ihm begraben. Das ist eine unerhörte Botschaft. Ich bin doch ganz lebendig, ich bin doch nicht gestorben. Nicht? Sie sind doch auch ganz lebendig. Und da steht, ich wäre mit Christus gestorben. Ich bin höchst lebendig. Wie soll ich das verstehen? Ich will versuchen, Sie klarzumachen. Nehmen wir nochmal das Bild vom Kain. Da ruht die Sünde vor der Tür. Die ruht nicht. Die dringt ein, die schlägt die Türe ein, die dringt herein. Ich will sie rauswerfen, ich kann sie nicht rauswerfen. Sie überwältigt mich. Jede Sünde überwältigt mich. Ich bin ja viel schwächer. Wenn ich jetzt sterbe, wenn der Kain stirbt, dann ist der Kampf zu Ende. Da die Sünde nicht stirbt, könnte ich ja sterben. Dann ist der Kampf aus, nicht? Sehen Sie, ich habe einen Freund gehabt, der war Direktor der Berliner Stadtmission, der hieß Thieme. Und als die Russen nach Berlin kamen, Jahr 45, da kamen sie in ein Haus und wollten seine Frau vergewaltigen, wie das da so üblich war. Und da hat der liebe Bruder sich den Russen entgegengeworfen mit seinen bloßen Fäusten, so ein Dutzend Kerl. Und da gab es eine wilde Rauferei, die Frau ist noch bei der Gelegenheit entwitscht. Und in der wilden Rauferei ging es drüber und drunter. Und auf einmal löst sich ein Schuss und geht ihm durch den Kopf und er ist also tot. War die Rauferei zu Ende, nicht? Und sehen Sie, mein Kampf mit der Sünde, die eindringt, ist zu Ende. Wenn ich gestorben bin, dann ist aus, nicht? Dann ist der Kampf zwischen Sünde und mir zu Ende. Und das steht hier, du bist ja gestorben. Hör auf mit dem ganzen Kämpfen. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Wie soll das wirklich wahr sein? Ich bin doch nicht gekreuzigt. Doch, sagt die Bibel, ist einer für alle gestorben, da sind sie alle gestorben. Da stehe ich also vor dem Kreuze Jesu und sage, Sohn Gottes, da hängst du. Warum hängst du da? Du hängst für mich da, du trägst meine Schuld weg. Das Gericht, das dich trifft, das sollte eigentlich mich treffen. Ja. Dann gilt dein Todesurteil mir. Ja, sagt Jesus. Und darum hängst du gewissermaßen mit hier. Und jetzt kann ich vom Kreuz stehen sagen, der hängt ja wieder im Busch. Ne? Und er ist von Gott gerichtet. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Dann ist der Kampf mit der Sünde zu Ende, nicht? Ich bin tot. Das ist aber so schwer zu fassen. Das ist so eine unerhörte Botschaft, die ist mir ganz neu aufgegangen. Ich habe so oft Römer 6 gelesen, aber ich habe noch gar nie begriffen, was da steht, dass ich mit Christus gekreuzigt sein soll und darum tot sein soll. Nicht? Nur das geht mir auf. Zunächst. Hier ist eine radikale Lösung gezeigt. Da wird nicht ein paar Reparaturen an meinem Charakter vollzogen, nicht? Sondern wenn ich geheiligt werden soll, da wird radikal, ich werde getötet, mit Jesus in den Tod gegeben, nicht? Ich bin mit Christus gekreuzigt. Das ist eine radikal. Das ist sehr schwer zu fassen. Sehen Sie, jetzt muss ich Ihnen ein eigenes Erlebnis erzählen. Ich habe so gern den Vers und die Predigt oft zitiert, Liebe, zieh mich in dein Sterben, lass mit dir gekreuzigt sein, was dein Reich nicht kann ererben. Und ich habe oft in meinem Leben gebeten, wenn ich so meine, sehe, wie die Sünde mächtig ist, da und dort in mir, dass ich sage, Liebe, zieh mich in dein Sterben. Herr Jesus, jetzt lass doch diese Sache und jene Sache, lass mich mit dir gekreuzigt sein. Lass mich doch mit dir gekreuzigt sein, jetzt endlich der ganze Kram zu Ende ist. Und passiert aber nicht, bleib mal. Und wie ich da gerade so dran war, neulich bekomme ich ein Buch in die Hand. das ein chinesischer Evangelist geschrieben hat, Watchman Nee, vielleicht kennen Sie es, der normale Christenstand heißt es, ist im Deutschen noch in von Brockhaus erschienen. Ein wunderbares Buch. Und da erzählt er, da saßen ein paar chinesische Christen zusammen und einer klagte, auch ich werde mit mir nicht fertig, die Sünde ist mächtig. Und da steht in der Bibel, ich bin mit Christus gestorben, ja, wenn ich das doch wäre. Da sagt einer, musste eben drum beten. Da sagt er, das habe ich ja schon getan. Ich habe gebetet, Herr Jesus, zieh mich in dein Sterben. Aber es hilft nichts. Und da kommt ein alter, erfahrener Christ dazu und hört sich eine Zeit lang dieses Gespräch an und sagt, pass mal auf, ich will dir die Sache mal klar machen, was das heißt, ich bin mit Christus gekreuzigt. Da stand auf dem Tisch gerade eine Thermosflasche. Da sagte, lass uns von der Thermosflasche mal reden. Stell dir mal vor, die Thermosflasche hätte Bewusstsein und könnte beten. Und würde eines Tages anfangen zu beten, ach lieber Herr, ich möchte so schrecklich gerne Thermosflasche sein. Ich bin so unglücklich, weil ich so gerne Thermosflasche sein möchte, sagt der chinesische Christ. Herr, mach mich doch zu einer Thermosflasche. Was würdest du davon halten? Dann sagt dieser Christ da in Not, so blödsinnig, ich würde sogar eine Thermosflasche nicht beten. Sie ist ja eine. So, sagt der alte Christ, du betest, lass mich, Herr Jesus, mit dir gekreuzigt sein. Du bist es ja, seit er gestorben ist, ist er mit dir zusammen gestorben. Er sagt, ich will es wörtlich zitieren, du bist in Jesus Christus eingeschlossen. Als er starb, starbst du mit. Da er nun lebt, lebst du mit ihm. Du musst nicht bitten, dass du stirbst, sondern du musst bitten, dass dir die Augen geöffnet werden, dass dein alter Mensch längst am Kreuz gestorben ist. Du musst bitten, dass dir die Augen geöffnet werden, dass dein alter Mensch längst am Kreuz gestorben ist. In demselben Buch fand ich folgendes Beispiel. Das sind ja chinesische Beispiele, ziemlich drastisch, muss ich sagen. Nicht von der Thermosflasche, die betet. Da fand ich folgendes Beispiel. In der Stadt, wo er lebte, war eine Frau, der starb, der Mann, den sie sehr liebte. Und da war sie durch den Tod dieses Mannes so verwirrt, dass sie einfach ihn nicht beerdigen ließ. 14 Tage lang wehrte sich, dann ging es nicht mehr. Und dann pflegte sie zu sagen, er ist doch gar nicht tot, ich spreche doch jeden Tag mit ihm. Sie erkannte einfach nicht an, dass er tot ist. Ich habe jahrelang nicht anerkannt, dass ich tot bin, dass ich mit Christus gekreuzigt bin. Bis einem die Augen dafür aufgehen, ich bin in Christus eingeschlossen, ich bin mit ihm gekreuzigt und ich bin mit ihm auferstanden und mit ihm in einem neuen Leben. Das steht hier. Ich weiß nicht, ob Sie es verstanden haben. Da muss einem Gott die Augen für öffnen. Aber das ist mir völlig klar. Das sind Erneuerung unseres Lebens. Nur daher kommt, dass ich glaube, ich bin mit Jesus gestorben. Der alte Mensch ist in Tod gegeben. Ist getötet. Muss ich gar nicht mehr drum beten. Er ist längst für mich gestorben. Ich will Ihnen eine schöne Formulierung sagen, die ich neulich las, was Glauben heißt. Glauben ist meine Zustimmung zu dem, was bei Gott wahr ist. Meine Zustimmung zu dem, was bei Gott wahr ist. Sehen Sie, das habe ich bei meiner Wiedergeburt erlebt. Ich muss Ihnen das gerade mal erzählen, um deutlich zu machen, was Glauben so heißt. Ich war schon Pfarrer in Essen, habe gepredigt, hatte volle Kirchen, war damals noch im 13. Pfarrbezirk Pfarrer, aber ich war meines Heils nicht gewiss. Ich war meines Heils nicht gewiss. Und da habe ich mich eines Tages eingeschlossen und gesagt, Herr, ich muss jetzt wissen, ob ich dir gehöre oder nicht. Ich muss wissen, wo ich dran bin. Und dann habe ich gelesen, ich schlug die Bibel so auf, Jesaja 53. Er ist um unserer Missetat willen verwundet. Ach, ich so oft gelesen, um unserer Missetat willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten. Schönes Wort, aber es hält mich nicht weiter. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Und das stutzte ich. Ich kam mir ja gar nicht geheilt vor. war ja alles nur ein Durcheinander. Ich wusste ja, ob der Herr mich angenommen hat. Ich liebte ihn. Ich wusste, ob er mich angenommen hat. Und da sagte ich, das stimmt doch nicht. Es muss heißen, durch seine Wunden können wir geheilt werden. Und da stand, sind wir geheilt. Da habe ich die hebräische Bibel vorgenommen, was da steht. Und da stand auch, wir sind geheilt. Und plötzlich stand ich vor der Frage. Wenn ich auf mich selber gucke, ist alles in Durcheinander, alles krank. Wenn ich seinem Worte glaube und auf sein Kreuz sehe, dann bin ich geheilt. Wem will ich glauben? Dem, was ich vor Augen sehe oder was er sagt? Dann habe ich dem geglaubt, er sagt, durch seine Wunden sind wir geheilt, dann bin ich geheilt. Und da fasste ich es. Im Blick auf Jesu Kreuz bin ich angenommen, geheilt, im Frieden. Alles neu, nicht? Das heißt, Glauben heißt, zustimmen zu dem, was bei Gott wahr ist. Wenn ich mich selbst betrachte, wird mir Angst und Weh. Wenn ich auf Jesum achte, dann steige ich in die Höhe. Wenn ich mich selber ansehe, bin ich lebendig und die Sünde lebendig und ich rauf mit ihr rum. Wenn ich auf Jesu Kreuz sehe, dann sage ich, der alte Mensch ist schon tot, er ist gestorben, ich bin in Christus eingeschlossen, er ist auferstanden. Ich lebe mit ihm. Ich lebe mit ihm. Lass mich noch ganz kurz ein Drittes sagen. Wenn ich heute gar nichts erreiche, als dass Sie furchtbar durcheinander werden und sagen, dann muss ich Römer 6 mal 6 Wochen lang lesen, bis ich besser kapiere wie der Pastor Busch, habe ich auch schon was erreicht, nicht? Denn es steht in der Bibel und muss furchtbar wichtig sein. Ich bin mit ihm gestorben und nun heißt es hier, das wollen Sie mal eben reinsehen, Vers 8, sind wir mit Christus gestorben, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Ich kann es mal so ausdrücken. Wenn ich zum Herrn Jesus komme, gibt er mir an allem vollen Anteil. Was ihm gehört, gehört mir. Er ist gerecht vor Gott, er schenkt mir seine völlige Gerechtigkeit, dass ich vor Gott gerecht bin. Er stirbt, er lässt mich teilhaben an seinem Sterben. Er steht von Toten auf. Ich darf mit ihm auferstehen zu einem neuen Leben. Zu einem neuen Leben. Sehen Sie, wenn ich mal zwischendurch eben was sagen darf. Es wird heute so furchtbar gesagt, die Christen müssen die Welt hinein. Wir müssen solidarisch sein mit der Welt. Das ist am Kirchentag bis zu Tode gehetzt worden. Wir müssen solidarisch sein mit der Welt. Wir müssen solidarisch sein mit der Welt. Wir müssen Sündern solidarisch sein. Also so eine letzte Solidarität gibt es nicht für einen, der das gefasst hat. Nicht? Ich bin in einem neuen Leben. Ich bin mit Jesus gestorben und auferstanden. Da kann ich mit einem, der das nie erlebt hat, nicht mehr ganz solidarisch sein. Da steht was zwischen uns. Nicht? Mir scheint, dieses Geschrei kommt von denen, die von Römer 6 noch wenig Ahnung haben. Nicht? Nun steht also hier, sind wir mit Christus gestorben, dann dürfen wir auch mit ihm leben. Mit ihm in einem neuen Leben. Er gibt mir Anteil an seiner Auferstehung. Der hat das einfach mal glauben, es ist so. Ich sehe nicht auf mich, sondern ich sehe auf den Auferstandenen an Jesus. An dir habe ich teil. Ich bin mit dir auferstanden. So, und jetzt sieht es vielleicht aus, wenn ich was zurücknehme. Im Himmel wird das mal völlig sein. Da werden wir mit ihm leben, von Angesicht zu Angesicht. Aber hier heißt es, es ist noch nicht erschienen, was wir sein werden. Ich bin mit Jesus ein neues Leben gekommen. Alt ist gestorben. Aber meine alte Natur ist noch da. Nicht? Ich stehe nicht mehr der Herrschaft des Teufels. Der lässt die Türe einschlagen. Ich stehe nicht mehr der Herrschaft des Teufels, wer an Jesus glaubt, wer mit ihm gestorben, auferstanden ist. Nee, Sie sind ja mit ihm gestorben. Fassen Sie es doch, nicht? Brauchen Sie nicht in der Herrschaft des Teufels zu stehen. Aber unsere alte Natur ist noch da. Und der Teufel will uns das oft streitig machen. Du bist ja gar nicht mit Jesus gestorben. Stimmt ja alles gar nicht. Und sehen Sie, darum müssen Christen hier immer noch wie auf einem Schlachtfeld stehen. Und diese Glaubensstellung bewahren. Wenn Sie mal die Bibel durchlesen, im Neuen Testament nämlich, da wird der Christenstand immer dargestellt wie ein Soldatenstand. Steht nun mit dem Helm des Heils, mit dem Schwert des Geistes. Wenn ich mit Jesus gestorben und auferstanden bin, dann könnte ich ja meinen, dann ist alles gut, da brauche ich nichts mehr zu machen. So ist nun doch nicht, nicht? Weil der Teufel es immer noch streitig machen will, darum muss ich dastehen wie am Schlachtfeld. Mit dem Helm des Heils, mit dem Schwert des Geistes, mit dem Harnisch des Glaubens und so weiter. Aber ich weiß, dass ich nicht mehr der Macht der Sünde ausgeliefert bin, sondern mit Jesus diesen neuen Kampf kämpfe. Lassen Sie mich das nochmal deutlich machen, ein Bibelwort aus dem Propheten Jesaja. Sehen Sie, wenn ich das alles zusammenfasse, dann hängt unsere Heiligung nicht zusammen mit unserem Willen, sondern mit dem Kreuz Jesu, nicht? Da heißt im Propheten Jesaja, die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler. Und da steht nun im Hebräischen für das Wort harren, die auf den Herrn harren. Da steht im Hebräischen ein Wort, was gebraucht wird, etwa wenn einer auf die Jagd geht und zielt. Früher ging man mit Pfeil und Bogen. Wenn einer einen Bogen spannt auf das Ziel, dann drückt er ein Auge zu mit dem anderen, ganz fest vom Pfeil auf das Ziel gerichtet. Kann er nicht plötzlich nach den Sternen gucken, ne? Da muss er auch hingucken, wo er hinschießen will. Und zwar ganz konzentriert. Und die auf den Herrn schauen. Auf ihn, wie er am Kreuz stirbt und für mich mitgestorben ist und aufersteht. Die kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler in einem neuen geheiligten Leben. Ich wünsche uns, dass in unserem Leben etwas von deutlich wird, dass wir mit Jesus gestorben und auferstanden sind.